Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Heute blicke ich wieder auf eine Serie in den NHL Playoffs 2024 und die Serie ist auch in der ersten Runde, aber die haben wir letztes Jahr schon gesehen, nämlich im Western Conference Final. Und wenn man es dann genau nimmt, dann ist das die Serie, die am kürzesten her ist, denn ansonsten gäbe es da ja nur noch das Stanley Cup Final und die Panthers spielen ja bekanntlich nicht gegen die Hurricanes. Die Rede ist von dem Vergleich zwischen den Dallas Stars und dem Titelverteidiger, den Vegas Golden Knights. Und die beiden Teams, die haben ein bisschen unterschiedlichen Saisonverlauf gehabt. Die Dallas Stars, die waren eigentlich über die komplette Saison vorne mit dabei im Westen und in der Central. Und letzten Endes sind sie dann auch das beste Team der Western Conference geworden. 113 Punkte, das ist einer weniger als die New York Rangers. Die haben ja die President's Trophy, aber das garantiert Dallas zumindest Heimrecht bis ins Stanley Cup Finale, wenn sie denn so weit kommen. Auf der Gegenseite, die Vegas Golden Knights, die hatten einen super Start, richtig gut reingekommen in die Saison und dann irgendwann haben sie angefangen zu schwächeln und haben dann am Ende, ja, sage ich jetzt mal, durchwachsenes Eishockey gespielt über eine lange Zeit, sind dann auf dem zweiten Wildcard-Platz gelandet mit 98 Punkten und das ist insoweit bemerkenswert, dass sie diesen zweiten Wildcard-Platz erreicht haben, weil sie ihr letztes Heimspiel gegen, und da hört ihr richtig, die Anaheim Ducks verloren haben. Jetzt nichts gegen die Ducks und auch nichts gegen die Ducks-Fans, aber die haben 59 Zähler. Die Ducks, die sind eines der schlechtesten Teams in der NHL gewesen. Und da dann am Ende eine Platzierung zu verschenken, das ist schon etwas, wo man vielleicht sagen muss, naja, da hat Vegas dann irgendwie vergessen, diese zwei Punkte einzufahren. Natürlich muss man auch sagen, der Vergleich ansonsten wäre nicht viel leichter gewesen. Dann hätten sie nämlich direkt gegen die Edmonton Oilers gespielt, die Vegas Golden Knights. Aber gut, wer weiß, trotzdem vom Seeding her, es hätte etwas bringen können. Jetzt sind sie eben auf 8 gelandet, sozusagen dann im Westen, zweites Wildcard-Team und müssen gegen die Dallas Stars ran. In der Saison, da gab es 3 Vergleiche und wenn man jetzt die direkten Vergleiche nimmt, da könnten die Vegas Golden Knights sagen, naja, also ist zwar ganz schön, dass Dallas da am Ende dann 15 Punkte mehr hatte als wir, aber wenn sie gegen uns spielen, verlieren sie. Und zwar sind alle 3 Partien an die Vegas Golden Knights gegangen. Allerdings war einmal ein Shootout-Win dabei am 17. Oktober, einmal in Verlängerung am 22. November. Und einmal ein 6:1 am 9. Dezember. Nun muss man aber dann auch wieder sagen, naja, wenn ihr das jetzt hört, 9. Dezember, letztes Spiel. Seitdem hat sich bei beiden Teams einiges getan, wobei Dallas relativ konstant gewesen ist. Die haben nur so ein bisschen, sag ich mal, an Stellschrauben etwas gemacht, haben natürlich mit Brandon Tanev sich einen sehr, sehr guten Spieler geholt. Aber bei den Vegas Golden Knights, da war wesentlich mehr los. Zum einen natürlich das Thema, was sich im Grunde fast schon durch die Geschichte der Vegas Golden Knights durchzieht, nämlich Verletzungen, Jack Eichel zwischendurch gefehlt, Mark Stone jetzt zum Ende der Saison hin. Natürlich haben sie Long-Term Injury Reserve genutzt, hatten dann eben sich einige Spieler neu geholt zur Trade Deadline, Thomas Hurdle, Noah Hannafin und dann auch Anthony Mantha. Und dementsprechend glaube ich kaum, dass man aus diesen 3 Ergebnissen vor dem 9. Dezember oder vor dem 10. Dezember dann irgendetwas groß rauslesen kann für diese Serie. Da waren die Kader und die Bedingungen der Teams doch zu unterschiedlich. Und das war eben auch noch am Anfang in der Phase, wo Vegas sehr, sehr gut drauf war. Was schon ein bisschen mehr Aussagekraft hat, das ist das, was die Teams seit der Trade-Deadline gemacht haben, nämlich seitdem sie diese Verstärkungen hatten. Und da muss man schon sagen, da gehörte Dallas wieder mit zu den besten Teams in der NHL. Die hatten 17 Spiele seit der Trade-Deadline, haben davon 13 gewonnen, 26 Punkte geholt. Das sah sehr, sehr gut aus, was die Dallas Stars da gezeigt haben. Vor allem auch das Verhältnis Offensive-Defensive. Sie hatten 3,5 Tore ungefähr im Schnitt, die sie erzielt haben. 2,1 Gegentore. Das war defensiv sehr, sehr gut. Aber auch die Vegas Golden Knights waren seit der Trade-Deadline gut drauf. Bei 19 Spielen 12 Siege. Das waren dann 25 Punkte. Allerdings war das Verhältnis zwischen Toren und Gegentoren da wesentlich knapper, 3,42 zu 3,00. Also da merkt man schon so ein bisschen, dass da eben die Dallas Stars doch am Ende vergleichsweise souverän unterwegs waren und sich dann eben entsprechend die Central Division gesichert haben. Schauen wir mal auf die Zahlen über die komplette Saison gesehen. Dallas dabei bei allen Werten im Grunde vorne mit dabei. Eine kleine Ausnahme, aber sie hatten die drittmeisten Tore, 8 beste Abwehr, das 6 beste Powerplay, das 8 beste Unterzahlspiel. Das sind alles sehr, sehr gute Zahlen, wenn man jetzt einfach klassische Werte dort nimmt. Vegas, alles irgendwie eher Mittelmaß, Platz 13 bei den Toren, plus 11 mit der Verteidigung. Powerplay ist Platz 19, Unterzahlspiel Platz 16. Also da sieht man schon, da würde ich erstmal einen Vorteil ableiten für die Dallas Stars. Vor allem auch eine sehr gute Kombi, Platz 6, Platz 8, was die beiden Special Teams Formationen betrifft. Bei den Advanced Metrics sieht das erstmal nicht anders aus. Platz 5 beim Corsi-Wert für Dallas, Platz 21 bei Vegas, Platz 3 bei den Expected Goals, Platz 3 bei den Torchancen für Dallas, Platz 14, Platz 18 in den Statistiken für die Vegas Golden Knights. Platz 8, was die Schussquote betrifft, bei Dallas, Platz 16 bei Vegas. Allerdings gibt es eine Kategorie, die erstmal so ein bisschen Sorgen macht für die Dallas Stars, und zwar sind das die Torhüterwerte, die Save Percentage der Goalies der Dallas Stars. Da lagen sie nur auf Platz 17, und bei Goals Against Above Expected, da hatten sie 7,83 Tore mehr kassiert, als sie eigentlich laut Statistik hätten kassieren müssen. Das war Platz 22 und da lagen die Vegas Golden Knights zumindest mal auf Platz 17. Das waren dann tatsächlich, wenn man es jetzt rein auf die Tore bezieht, 10 Tore weniger, die Vegas kassiert hat da im Vergleich in dieser Statistik zu den Dallas Stars. Also da ist erstaunlicherweise erstmal auf dem Papier von den Zahlen her ein Vorteil für die Vegas Golden Knights, was die Torhüterposition betrifft. Die Serie zwischen den beiden, die gab es schon zweimal. Ich habe ja einmal schon erwähnt, letztes Jahr Western Conference Final in 6 Spielen Vegas durchgesetzt. Da haben sie 3-0 geführt, sehr, sehr souverän am Anfang. Dallas hat sich noch so ein bisschen reingekämpft. Das war ja auch so eine Geschichte, da war Jamie Benn für 2 Partien gesperrt, weil er Spiel 3 im Grunde quasi alleine verloren hat. Da hat er nach, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube gefühlt waren es 5-6 Minuten, da einen absolut dummen Check gegen Mark Stone gemacht, eine dumme Aktion, runter, 5 Minuten, da stand es glaube ich schon 0-1 und dann stand es ganz schnell 0-3, 0-4 und die Partie war verloren, die Serie war im Grunde durch nach Partie Nummer 3. Und im Western Conference Final 2020, da standen sich die beiden auch schon mal gegenüber, da hätte ich jetzt gesagt auf dem Papier Vegas favorisiert, aber da hatte sich dann Dallas auch durchgesetzt in 6 Partien. Also 1-1 steht es im Moment, wenn man jetzt den direkten Vergleich nimmt, was die Playoff-Serien zwischen den beiden Teams betrifft. Bei den Scorern, wenn man jetzt mal auf die Stürmer schaut erstmal, dann gibt es bei Dallas Jason Robertson, der derjenige ist, der die meisten Punkte hat von allen, die in dieser Serie spielen, mit 80. Das ist aber auch schon ein Stück weit davon weg, was er in den letzten Jahren schon mal geleistet hat. Das begann vielleicht auch schon so ein bisschen letztes Jahr in den Playoffs, wobei es da, glaube ich, eher nicht gewollt war. Und dadurch, dass die Dallas Stars einfach sehr, sehr tief besetzt sind, sehr ausgeglichen auch dann ihre Reihen verteilen, dadurch ist es, glaube ich, so, dass Jason Robertson so ein bisschen jetzt in den Hintergrund gerückt ist, was ihm vielleicht gar nicht so Unrecht ist. Er hat alle 82 Spiele gemacht, also diese Statistik mit den Punkten, die ist auch nicht dadurch bedingt, dass er jetzt irgendwie verletzt gefehlt hat. Dementsprechend Ja, erstmal ein kleiner Rückschritt, aber vielleicht besser für Dallas, weil er ein Stück weit frischer ist, weil sie eben auch andere Spieler haben und sich die Gegner dann auf der anderen Seite auch nicht nur auf Jason Robertson konzentrieren und dementsprechend da vielleicht dann auch Freiräume für andere Spieler entstehen. Und einfach mal die Reihen da durchgehen, dann ist natürlich die erste mit Rob Hintz und mit Joe Pavelski eine sehr, sehr gute erste Reihe. Wenn man da auch sieht, die haben alle zwischen 27 und 30 Toren gemacht, also da kann jeder treffen, sieht aber in der zweiten auch nicht anders aus. Die hat Matt Duchene nochmal, glaube ich, auf einen anderen Level gehoben, ist ja jetzt auch gekommen zu den Dallas Stars, einen Jahresvertrag unterschrieben. Auch da haben alle über 20 Tore, 22 und zweimal 25, also auch da mit Mason Marchment und Tyler Seguin, das passt gut von der Chemie her. Seguin, wenn der vielleicht komplett gespielt hätte, hätte der auch die 30 Tore dort knacken können. Und auch die dritte Reihe, die ist auch nochmal schlagkräftig besetzt, denn da ist Wyatt Johnston im zweiten Jahr, und da hat er 32 Treffer erzielt, ist der beste Torjäger bei den Dallas Stars, zusammen mit Veteran Jamie Benn, das war ja im letzten Jahr auch schon so. Jetzt aktuell wird hier Logan Stankoven als Stürmer dort gelistet. Der war jetzt nicht ganz so erfolgreich, hat auch die Saison ja nicht komplett gespielt. Aber trotzdem, das ist auch eine gute dritte Reihe. Und eben dadurch, dass sie diese Center-Depth auch haben, mit Hintz, mit Duchene, mit Johnston, Sam Steele vielleicht noch hinten, sehr, sehr gut besetzt in der Mitte, die Dallas Stars. Also das ist schon etwas, was sie vielen anderen Teams in der Western Conference voraus haben, dass sie eben drei, vier gute Center haben. Allerdings, wenn wir gleich mal rüberschauen, sieht das ja bei den Vegas Golden Knights nicht anders aus. Und dadurch, dass die Thomas Hertl sich geholt haben, haben sie ja nochmal einen Vorteil und nochmal jemanden, der da auch mitspielen kann. Und wenn ich jetzt aktuell schaue, Jack Eichel, Hertl und William Karlsson, Eichel 31 Tore, Hertl, der hat 17 Treffer, hat aber auch nur 54 Partien gemacht, Karlsson auch mit 30 Toren. Also da ist es schon so, dass man da sagen muss, ja, Dallas hat sehr, sehr gute Tiefe auf der Center-Position, aber die Vegas Golden Knights sind eines der wenigen Teams, was sich da eben nicht verstecken muss, sondern im Gegenteil auch richtig gut auf der mittleren Position, auf der Mittelstürmerposition da besetzt sind. Was gibt es sonst noch zu den Stars zu sagen? Ja, 8 Spieler mit mehr als 20 Toren, 13 Spieler mit mehr als 20 Punkten oder aber, wenn man will, 10 mit 45 oder mehr Punkten. Also einfach sehr, sehr tief, was die Stürmer betrifft. Auch noch hinten mit den Verteidigern, mit Thomas Harley, Miro Heiskanen, auch sehr, sehr gut unterwegs. Da die beiden auch ein richtig gutes Verteidigerpaar zusammen dann auch 24 Tore erzielt. Also das ist schon auch etwas, wo sie die Stürmer dann unterstützen. Matt Duchene habe ich erwähnt. Ja, und bei Jake Oettinger kann man natürlich jetzt erstmal sagen, ich habe vorhin auch die Zahlen insgesamt genannt für die Torhüter, dass das so ein bisschen Sorge machen könnte, aber erstmal, er hat wieder mal 30 Siege eingefahren in der Saison, also er gewinnt auch Spiele, was ja am Ende dann das Entscheidende ist. Er hatte einen Gegentorschnitt von 2,72 und eine Fangquote von 90,5 über die Saison gesehen, da sagt man, oh, naja, ne, eher durchwachsen, aber seit dem 1. März hat eine Quote gehabt, hat einen 13-3-Rekord, 91,3 als Fangquote, 2,26 als Gegentorschnitt. Und wenn wir jetzt nur noch die letzten Wochen uns angucken, den April, 94er Fangquote, 1,66 der Gegentorschnitt. Also man sieht eine ganz klare Entwicklung runter. Der ist besser geworden bei den Spielen, wo es auch um mehr ging. Ich meine, Dallas, das direkte Duell gegen Colorado, wo sie zum Beispiel dann gewonnen haben, war zwar ein 7-4, aber trotzdem, das musst du ja dann erstmal gewinnen, um dann auch die Division zu gewinnen. Also, da hat Oettinger gezeigt, dass er, wenn es drauf ankommt, einer der besten Torhüter der Liga sein kann. Und dementsprechend, glaube ich, der hat sich jetzt rechtzeitig zu den Playoffs in Form gebracht. Ja, Frage ist ja immer von euch auch, was ist mit Spielern, auf die man achten sollte? Natürlich würde ich jetzt erstmal zum Wyatt Johnston nennen. Mit 32 Toren im zweiten Jahr herausragend. Und da wird es natürlich wichtig sein, dass er die Form, dass er das dann eben auch mitnimmt in die Playoffs. Einfach diese gesamte dritte Linie ist sehr, sehr interessant, weil Jamie Benn ja jetzt schon wieder gegen das Team spielt, habe ich ja vorhin erwähnt, gegen das er im letzten Jahr einen Aussetzer hatte. Also da würde ich schon sagen, muss man ein bisschen auch aufpassen und schauen, wie Jamie Benn dann jetzt in dieser Serie reagiert, ob er übermotiviert ist, ob er vernünftig ist.
Er ist der Mannschaftskapitän und sowas hätte ihm letztes Jahr nicht passieren dürfen und darf ihm jetzt erst recht nicht passieren. Also da auch ein Spieler, auf den man ein gewisses Augenmerk legen sollte. Dann auch sehr, sehr wichtig, Brandon Tanev und Esser Lindell als Verteidigerpaar, weil die beiden wahrscheinlich die Aufgabe bekommen werden, immer die beste Sturmreihe des Gegners auszuschalten. Wird jetzt wahrscheinlich die Eichel-Reihe sein, erstmal am Anfang, aber eben auch andere, wenn sie denn weiterkommen im weiteren Verlauf der Playoffs, wo sie dann eben die schwierigsten Defensivaufgaben dort entsprechend bekommen. Also da, das könnte etwas sein, wo die Dallas Stars eben dann entsprechend mit dieser Verteidigerpaarung dann andere Teams ja zur Verzweiflung bringen wollen. Wenn wir rüberschauen auf die Vegas Golden Knights, die haben nicht ganz so beeindruckende Zahlen, was jetzt die Tore und Punkte betrifft, wie die Dallas Stars. Aber auch da waren immerhin 12 Spieler, die 25 oder mehr Punkte hatten. 9 Spieler haben zweistellig getroffen. Und da muss man ja dann dazu erwähnen, was ja immer so ist bei den Vegas Golden Knights. Es wurden halt immer wieder Spiele verpasst von den Akteuren. Wie gesagt, Eichel 63 Partien, wenn ich einmal durchschaue. Marchessault, Barbashev sind die einzigen beiden Stürmer, die 82 Partien haben. Alle anderen haben unter 80. Also das mal so eingeordnet. Wo haben wir Mark Stone? Der hatte zum Beispiel 56 Spiele. Also da immer wieder ein Punkt bei den Vegas Golden Knights, dass sie einfach Verletzte haben. Sie haben aber zum Beispiel sich auch verstärkt. Ich hatte eben schon Thomas Schürrle erwähnt. Anthony Mantha, der in Washington so ein bisschen sich wieder zurückgekämpft hat, vielleicht auch ein Stück weit das Potenzial gezeigt hat, was er viele Jahre lang angedeutet hat. Und da dann eben entsprechend ja, ihnen mehr Tiefe geben kann, noch mehr Tiefe geben kann. Natürlich hängt bei den Vegas Golden Knights ganz, ganz viel davon ab, wie gesund sind sie und wie gesund sind sie auch dauerhaft. Also wie gesagt, Eichel hat in der Saison verletzt, gefehlt. Stone ist die Frage, kommt er zurück? Hurdle ist auch gerade von einer langen, langen Pause zurück. Der hat ja bei San Jose auch nicht viel gespielt. Aktuell ist Alex Pietrangelo derjenige, der wahrscheinlich am meisten Sorgen macht, den Vegas Golden Knights, weil der jetzt die letzten Partien eben auch gefehlt hat. Ich glaube, 7 Spiele jetzt zum Schluss der Saison. Also das ist ein Punkt, wo man sagen muss, wenn der dauerhaft fehlt, dann bekommen sie echte Probleme hinten auch in der Verteidigung und weil er einfach auch jemand ist, der als Führungsspieler vorangeht. Genauso natürlich auch wie bei Mark Stone. Also die beiden sind so ein bisschen ja, der Glue, der Kleber, der dann auch das Team noch weiter zusammenschweißt. Wenn sie alle an Bord haben, dann sind die Vegas Golden Knights eines der absolut besten Teams in der NHL, vor allem was einmal vorne die Ausgeglichenheit betrifft, weil sie im Grunde dann alle 4 Reihen Tore schießen können, vor allem die ersten 3, und weil sie in der Verteidigung extrem gut verhindern, dass der Gegner klare Torchancen bekommt. Also im letzten Jahr in den Playoffs, wer erinnert sich daran, diese großen Verteidiger, die alles im Grunde rund ums Tor abgeräumt haben, da waren dann immer bei den Shotmaps, da waren nicht blau oder dunkelrot, je nachdem, welche Farbe dann da bei den Animationen gewählt wird, sondern es war wenig da für die Gegner und genau das ist eben der Vorteil, den die Vegas Golden Knights dann haben. Sie räumen sehr, sehr viel dann auch ab und helfen ihren beiden Torhütern. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass viele Spieler jetzt auch immer mal wieder angeschlagen waren, ist zum einen natürlich die Frage, können die dauerhaft gesund bleiben? Und selbst wenn sie jetzt wiederkommen, selbst wenn jetzt Stone wiederkommt, selbst wenn Pietrangelo mit dabei ist, wie gesund sind die? Wie weit können sie helfen, dass die Vegas Golden Knights da erfolgreich sein? Den Kampfgeist der beiden zum Beispiel will ich gar nicht anzweifeln. Aber wenn du einfach nicht leistungsfähig bist, dann ist da eben schon ein Problem. Und dann kannst du irgendwann so viel Willen haben, wie du willst. Dann bist du einfach den Schritt zu spät oder kannst die Bewegung nicht richtig machen. Und der Gegner hat einen Vorteil daraus. Torhüterposition. Ich habe es eben schon angedeutet, natürlich sehr, sehr gut im Grunde so ein bisschen abgeschirmt, oft von der eigenen Verteidigung. Die sind in diesem Jahr beide nicht überragend, aber solide und einfach extrem, also es ist wirklich der Wahnsinn, extrem ähnlich. Aiden Hill, Logan Thompson. Hill hat die Zahlen 2,71 Gegentorschnitt, 90,9 als Fangquote. Thompson 2,70, 90,8 als Fangquote. So, also Fangquote, minimal Hill besser, Gegentorschnitt, minimal Thompson. Das sind zwei solide Torhüter, mit denen du, wie wir letztes Jahr gesehen haben, den Stanley Cup gewinnen kannst. Im Grunde ist auch fast egal, wer da im Tor steht. Das ist irgendwie so eine Besonderheit. Das gab ja vorher auch, wer erinnert sich nicht dran, das Drama mit Flurry und Lena und alles drumherum, wer ist jetzt die 1, wer ist die 2 und so weiter, diese Wechsel. Das ist irgendwie bei Thompson und Hill gar kein Thema. Auch wenn man dann auch jetzt drüber nachdenkt, auch in Boston ist ja auch vielleicht die Frage, was ist jetzt mit Swayman? Wechseln die den Torhüter dann auch in den Playoffs mit Ullmark? Rotieren sie da oder lassen sie es? Diese Diskussion höre ich irgendwie aus Vegas nicht. Mag auch daran liegen, dass die, was so diese Details betrifft, vielleicht nicht ganz so im Fokus stehen von den Medien und dass ich da jetzt vielleicht auch nicht ganz so viel dann lese. Das mag an mir liegen, aber gefühlt ist es so, da ist mehr Ruhe und da sind sie dann einfach ein Team, wo die Torhüterposition fast egal ist. Ja, bei den Spielern, auf wen könnte man achten in der Serie? Thomas Hurdle bin ich sehr gespannt drauf, einfach aufgrund der Verletzung. Natürlich, im Grunde die drei Neuen, wenn man die jetzt nehmen will. Hurdle, weil er nach der langen Verletzung zurückkommt, wie gut kann er da spielen? Hat die ersten Partien jetzt, fand ich, solide gespielt. Das war in Ordnung für die Zeit, die er da gefehlt hat. Anthony Mantha muss sich einen Vertrag verdienen. Den hat er sich in der regulären Saison, ich sag mal, da hat er schon eine gewisse Nummer sich verdient. Jetzt kann er aber ein paar Dollar mit oben drauf packen, wenn er in den Playoffs auch noch gut spielt. Und bei Noah Hanifin, der hat seinen großen Vertrag schon unterschrieben, aber trotzdem ist es natürlich da so, der will jetzt beweisen, dass er in den Playoffs auch mal weit kommen kann. Mit Calgary ist ihm das ja so auch noch nicht gelungen. Dementsprechend hat der natürlich eine große Motivation und die drei eben auch, weil sie noch nicht Meister geworden sind, da vielleicht auch nochmal so ein kleiner Boost, so eine kleine Infusion in die Golden Knights. Nicht, dass die anderen nicht auch gewinnen wollen, aber trotzdem ist es immer wieder gut, wenn du dann auch Spieler bekommst, die frischer sind, in dem Sinne, was den Kopf betrifft, die noch nicht gewonnen haben, die dann sagen, hey, jetzt das letzte Prozent hole ich jetzt nochmal raus oder ich motiviere nochmal meine Mitspieler. Kann ein Punkt sein, der dir da dann am Ende einen entscheidenden Vorteil bringt. Das wären so die drei, auf die man schauen kann. Natürlich, klar, die üblichen Verdächtigen kennt ihr, aber das finde ich schon ist interessant. Drei neue Spieler und eben dann im Fall von Mantha auch einer, der einen neuen Vertrag braucht im Sommer. Dann die Trainer. Ja, das ist natürlich auch wieder eine ganz besondere Geschichte. Also Pete DeBoer, da gibt es bei Twitter ja auch diese eine Übersicht. Der war ja Trainer der San Jose Sharks. Und jetzt will ich mal kurz einmal zurückrechnen. So, ich glaube 18 und 19 haben die Vegas Golden Knights gegen die San Jose Sharks gespielt. Da war DeBoer da Trainer. Dann weiß ich gar nicht, was war jetzt 20? War das da nicht mehr? Wartet mal kurz, ich will hier mal einmal die Liste aufrufen. Also genau, so sieht die Übersicht aus. Jetzt machen wir es nochmal einmal dann komplett. Und genau, 2018 und 2019 hat Pete DeBoer die Sharks trainiert. Da haben die Vegas Golden Knights gegen die Sharks gespielt mit Pete DeBoer als Trainer. Dann 2020 und 2021, da hat Pete DeBoer die Vegas Golden Knights gecoacht. Und 2023 war Pete DeBoer Trainer in Dallas und 2024 auch. Und beide Male spielen sie wieder gegen die Vegas Golden Knights. Das heißt, mit Ausnahme von 2022 war Pete DeBoer immer in irgendeiner Form, entweder als gegnerischer Trainer oder als Coach der Vegas Golden Knights, an den Playoff-Jahren der Vegas Golden Knights beteiligt. Und wer jetzt aufmerksam die NHL verfolgt, der merkt, 2022 waren sie gar nicht in den Playoffs. Das heißt, in jeder Saison, in der die Vegas Golden Knights die Playoffs erreichen, ist Pete DeBoer auf die ein oder andere Art beteiligt an den Serien mit den Vegas Golden Knights. Ja, das ist natürlich auch eine kleine Besonderheit. Beide Coaches sind sehr gute NHL-Coaches, allerdings ist es so, dass Bruce Cassidy einen großen Vorteil hat gegenüber Pete DeBoer. Er hat einen Stanley Cup gewonnen letztes Jahr mit den Vegas Golden Knights und da hat er, glaube ich, auch sinngemäß gesagt dann nach der Finalserie, ja, das Schöne ist, du bist jetzt Mitglied in dem Club und sie können dich nicht rauswerfen. Einmal Stanley Cup-Sieger, immer Stanley Cup-Sieger, das fehlt Pete DeBoer noch. Letztes Jahr muss ich sagen, so die ersten beiden Partien in Vegas, die waren spitz auf Knopf. da gab es so kleine Details, wo Dallas dann eben diese beiden Partien verloren hat. Da muss ich eben sagen, hatte ich schon das Gefühl, dass Peter Borda die eine oder andere Entscheidung falsch getroffen hat. Man muss allerdings auch sagen, dass er nach dem Desaster von Spiel 3, wo er jetzt nicht so megamäßig viel für konnte, ich habe vorhin Jamie Benn und seinen Aussetzer erwähnt, in Spiel 4 und in Spiel 5, da haben die Dallas Stars durchaus gut gespielt und dann eben auch diese Partien für sich entschieden. Spiel 6 war dann eben wieder deutlich für die Vegas Golden Knights. Also Peter Borda hat gezeigt, dass er gegen Vegas gewinnen kann mit einem schlechteren Team. Jetzt sind die Dallas Stars auf dem Papier favorisiert und dementsprechend würde ich schon sagen, dass Peter Borda vielleicht dann auch jetzt mal gegen die Vegas Golden Knights dann gewinnen kann. Das hat er ja 2019 dann auch schon geschafft mit den Sharks. Jetzt will ich nochmal einmal gucken, was ich überhaupt getippt habe für die Serie. Also ich weiß, dass ich, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ich weiß, dass ich auf Dallas getippt habe. Ich will nochmal einmal auf mein Bracket schauen, dass ich da jetzt nicht irgendwas Falsches euch sage und wenigstens das dann richtig habe. Schauen, wie viele Spiele ich gesagt habe. 6 Partien habe ich gesagt. Also Dallas setzt sich durch in 6 Partien. Sie sind das tiefere Team. Sie sind eingespielter. Sie haben den besseren Torhüter auf dem Papier. Das sind Sachen, die für die Dallas Stars sprechen. Ja, ich weiß, Vegas ist Titelverteidiger, haben auch ein sehr, sehr tiefes Team. Aber ich glaube, diese kleinen Verletzungen, dass sie noch nicht ganz eingespielt sind, dass sie eben doch nicht den einen überragenden Torhüter haben, das wird dann in dieser Serie entscheidend sein und dementsprechend setzt sich Dallas dann durch und zieht in die zweite Runde ein und darf sich dann entweder mit Winnipeg oder mit Colorado duellieren, was ja auch eine tolle Belohnung ist. Also erstmal gewinnst du die Central, bekommst dann Vegas, den Titelverteidiger, und danach kriegst du dann auch noch ein sehr gutes Team aus der eigenen Division. Also Dallas hat, glaube ich, den mit Abstand schwersten Weg von den Spitzenmannschaften in Richtung Stanley Cup. Wenn es, ich sag jetzt mal, für mich halbwegs normal läuft, bekommen sie dann im Western Conference Final die Edmonton Oilers. Herzlichen Glückwunsch. Also wenn es jetzt 3 Serien sind, erst gegen Vegas, dann gegen Colorado, sage ich jetzt mal, und dann gegen Edmonton, das ist schon ein ganz, ganz harter Weg. Und ja, übrigens ein Grund, das habe ich gar nicht erwähnt bei der Vorschau auf die Oilers, glaube ich, dass die Oilers für mich, das ist jetzt mal kurz ein Ausflug, für mich haben die Edmonton Oilers ein Riesengeschenk dadurch bekommen, dass sie gegen Los Angeles spielen und nicht gegen Vegas. Und der Weg ist für mich der einfachste Weg für ein Spitzenteam. Ich will nicht sagen, dass er selbstverständlich ist, überhaupt nicht, aber das ist für mich der einfachste Weg. Wenn es normal läuft, hast du Los Angeles, Vancouver und dann erst eines der Teams aus der Central. Und wenn man dann eben schaut, was auf der anderen Seite auch in der Eastern Conference an Gegnern warten könnte, dann schon in der zweiten Runde, da finde ich, haben die Edmonton Oilers einen relativ einfachen Pfad in Richtung Western Conference Final und könnten da dann ausgeruht ihren jeweiligen Gegner dann erwarten. Ja, das ist noch ein kleiner Ausflug und damit würde ich sagen, war es jetzt auch gut genug mit der Vorschau auf Dallas gegen Vegas. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr den Podcast unterstützen und jemand hat das gestern sogar gemacht. Ich weiß an der Stelle gar nicht, ob ich die Namen nennen darf, aber ich sage jetzt einfach mal, es hat jemand in den Topf mit eingezahlt und wer das auch machen möchte, der kann das gerne tun und zwar einmal über steadyhq.com/sportpassion oder über paypal.me/sportpassion.de. In den Shownotes findet ihr da entsprechend die Links. Ihr findet in den Shownotes auch einmal den Instagram-Account, einmal den Link zu X. Und wenn ihr eine E-Mail schicken wollt als Feedback, info@sportpassion.de. Das sind die Möglichkeiten, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Nein, stimmt gar nicht. Eine gibt's noch. Da kommen wir zum nächsten Thema. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn gerne abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify. Und was ich ganz lustig und interessant finde, ist, bei Spotify gibt's auch die Möglichkeit, Kommentare abzugeben zu den Folgen. Auch das freut mich. Erstmal natürlich, wenn euch die Folgen gefallen, wenn ihr da Feedback abgebt, sehr, sehr gerne. Auch das hilft bei Spotify dann bei den Suchergebnissen in den Rankings mit nach oben zu kommen. Und ihr könnt natürlich auch da Anmerkungen geben. Also keine Ahnung, Folge war gut, aber weniger über Thomas Schörtl reden, mehr über William Karlsson oder Jonathan Marchessault, irgendwas an eurem Feedback könnt ihr da natürlich sehr, sehr gerne mit reinschreiben und das freut mich immer wieder. Ich versuche dann diese Kommentare auch zu veröffentlichen, ist ja dann auch immer mit Netiquette, aber denke, ihr könnt euch benehmen und dementsprechend, ja, das sind viele, viele Wege, wo ihr dem Podcast helfen könnt. Ich glaube, das ist nicht zu viel Arbeit und nicht zu viel Mühe, da an ein, zwei Stellen einfach mal drauf zu klicken und dementsprechend freue ich mich eben dann, wenn ihr den Podcast unterstützt und wenn ihr Feedback gebt. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.